Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bodo Klose. Wenn jemand heutzutage was Großes auf den Weg bringen will, dann überlegt sie oder er sich oft, welches Logo würde gut dazu passen? Welche Bildmarke wäre für mich und meine Mitarbeiter motivierend und würde in der Öffentlichkeit gut ankommen und was in Gang setzen, was bewegen? Was für ein Logo würden Sie sich für Ihre Anliegen aussuchen? Ein Zeichen des Sieges wie einen Lorbeerkranz? Ein Zeichen des Lebens wie eine Sonne? Ein Zeichen der Beständigkeit wie eine Eiche? Das zentrale Zeichen der Christen ist das Kreuz. Und das Kreuz ist, beziehungsweise war, ein Zeichen der Schande. Ein Zeichen letztlich des Todes. Am Kreuz wurden die verächtlichsten Verbrecher hingerichtet. Und dieses Zeichen ist das Logo der größten Religion der Erde? Und dieses Zeichen wird auch noch bewusst gefeiert, zum Beispiel gerade auch am heutigen Tag mit dem Fest Kreuzerhöhung? Wie aus diesem Zeichen des Todes ein Zeichen des Lebens und ein Symbol des Sieges wurde, das erzählen wir Ihnen heute hier in der Spiritualität. Unser Referent ist Pater Gregor Lenzen. Er ist Priester im Orden der Passionisten. Er lebt in Eichstätt und wirkt insbesondere als Seelsorger für Priester. Ein herzliches Grüß Gott nach Eichstätt, Pater Gregor.
Grüß Gott, Herr Klose.
Pater Gregor, das heutige Fest der Kreuzerhöhung hat natürlich einen geschichtlichen Hintergrund. Können Sie diesen bitte noch mal kurz erläutern?
Ja, sehr gerne. Also das heutige Fest geht unmittelbar auf die Auffindung des wahren Kreuzes Christi zurück durch die heilige Helena. Die heilige Helena war die Mutter des Kaisers Konstantins, des römischen Kaisers. Und sie hat eben an dieser Stelle in Jerusalem Grabungen durchführen lassen und sie hat das Kreuz wieder gefunden. Und an dieser Stelle, wo es eben am 13. September 326 wieder aufgefunden wurde, hat dann 9 Jahre später ihr Sohn, Kaiser Konstantin, auch wieder am 13. September 335 eine Kirche errichten lassen, wurde dann die heutige Grabeskirche eingeweiht an diesem Tag. Und man hat dann einen Tag später, also am 14. September, das heutige Datum, dem Volk dieses Kreuzesholz gezeigt. Das war der Bischof Makarius, der also dieses Kreuzesholz dann emporgehoben hat und damit erhöht hat und dem Volk zur Verehrung dargereicht hat. Dieser Gestus des Zeigens bzw. des Erhöhens des Kreuzes über das Volk, vor dem Volk, hat dann dem heutigen Fest Kreuzerhöhung seinen Namen gegeben. Das ist also der Ursprung dieses Festes.
Der Ursprung dieses Festes und deshalb ist dieses Kreuz ja etwas ganz Zentrales. Was es genau damit auf sich hat, hat natürlich auch seine Ursprünge 300 Jahre davor, vor diesem Ereignis der tatsächlichen Kreuzerhöhung und insgesamt vor 2000 Jahren. Und ja, Sie werden auch darauf eingehen, Pater Gregor, eben, dass das Kreuz zunächst nicht ein Siegeszeichen war, sondern zunächst ein ganz anderes Zeichen. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, also das Kreuz, das man da auch wieder gefunden hat, stand natürlich für das Geschehen am Kreuz und auch für den Gekreuzigten, also für die Passionsgeschichte, das ist das Symbol für die Geschichte des Leidens Christi. Und das ist zunächst einmal auf den ersten Blick keine Erfolgsgeschichte. Und das Kreuz ist zunächst einmal ein Symbol des Leidens, ein Folterinstrument, wenn Sie so wollen. Und deswegen, wer auch immer sich anschickt, den Menschen dieses Kreuz vor Augen zu halten und vom Kreuz zu erzählen, der wird immer zunächst einmal auf Ablehnung, ja sogar auf Spott treffen. Schon seit dem Urchristentum ist das Wort vom Kreuz, über das der Apostel Paulus spricht im ersten Korintherbrief, ist dieses Wort vom Kreuz im Grunde ein Skandal, also ein etwas Anstößiges, ein Stein, an dem man anstößt, etwas, woran man sich reibt. Der Tod am Kreuz, den Jesus freiwillig für unsere Sünden gestorben ist, war, wie er schon angedeutet, die schmachvollste und grausamste Todesart, die von den Römern über Sklaven, Aufrührer und Verräter verhängt wurde. Das Kreuz war darum Zeichen höchster Verachtung, ein Zeichen der Schande. Und bereits im Alten Testament, im Buch Deuteronomium, finden wir den Satz: Verflucht jeder, der am Holz hängt. Und das war auf das Kreuzesholz hin gesagt. Dass der Weg des Messias, des Christus am Galgen dieses Kreuzes endete, war schon für seine Jünger, die ihn ja eigentlich am besten gekannt haben, ein Ärgernis. Etwas, womit sie auch zunächst nicht zurechtgekommen sind. Und schon vorher, als Jesus ihnen mehrmals angekündigt hatte, wie sein Weg hier auf Erden zu Ende gehen würde, wenn er ihnen von seinem Leiden gesprochen hat, da war schon dieser Widerstand da. Die berühmte Stelle, wo Petrus sich gegen diese Leidensansage wendet und sagt: Das darf nicht mit dir geschehen, Herr. Und wo eben der Herr sich dann so energisch gegen ihn wendet und ihn sogar Satan nimmt, weil das eben nicht von Gott gekommen ist, dieser Widerstand gegen den Weg, den Jesus ganz bewusst und ganz entschieden gegangen ist und gehen wollte. Jesus kündigte seinen Jüngern am Abend vor seinem Leiden an: Ihr werdet alle Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Also der Herr hat es schon gewusst, welche Wirkung sein Tod am Kreuz auf die haben würde, die ihm am nächsten standen, auf seine Jünger, auf den unmittelbaren Kreis seiner Nachfolger. Das Ärgernis des Kreuzes ist durch alte Jahrhunderte hindurch nicht kleiner geworden. Obwohl wir jetzt eigentlich doch wissen müssten, was das Kreuz oder die Kreuzigung, das Leiden Jesu am Kreuz im Erlösungsgeschehen für eine Bedeutung gehabt hatte. Trotzdem reiben sich auch die Christen immer noch an diesem Symbol, an diesem Zeichen der Erlösung. Das beweisen uns die immer wieder aufflammenden Diskussionen über das Kreuz, zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden oder gerade auch in unseren Schulen. Manche von Ihnen werden sich vielleicht noch an das Karlsruher Kruzifixurteil vom Sommer 1995 erinnern. Darin hieß es, dass es einem Kind nicht zugemutet werden könne, unter dem Kreuz lernen zu müssen. Die Eltern, die damals beim Bundesverfassungsgericht geklagt hatten, sahen im Kreuz ein Folterinstrument, dessen ständigen Anblick sie ihrem Kind nicht zumuten wollten. Das Kreuz also als eine Zumutung. Warum stoßen sich so viele Menschen an diesem Symbol unseres Heiles? Warum verstehen so viele Menschen die eigentliche Aussage, die eigentliche Botschaft des Kreuzes nicht oder missverstehen sie? Vielleicht liegt es daran, dass für viele der Leidensaspekt des Kreuzes immer im Vordergrund steht. Zunächst sieht man ja da einen Mann am Kreuz von Nägeln durchbohrt, der da sterbend hängt. Und so ist das Kreuz ja auch Symbol des menschlichen Leidens, ja einer ganzen Leidensgeschichte der Menschheit geworden. Nicht umsonst nennt man alles Schwere oder Leidvolle, was einem Menschen im Leben so begegnen kann, ein Kreuz. Und im Zuge der Befreiungstheologie, also einer Theologie, die in Lateinamerika ihren Ursprung genommen hat und wo es besonders einfach um die Befreiung von leidenden, unterdrückten Menschen ging, da kam dann auch die Sprechweise auf, dass man leidende oder unterdrückte Menschen als die Gekreuzigten von heute bezeichnet, ja, die durch Unrecht, Gewalt, Unterdrückung, Machtmissbrauch gekreuzigt werden und mit denen man sich im gemeinsamen Kampf gegen unheilvolle Strukturen sich solidarisieren möchte. Also das Kreuz als Zeichen des Leidens, aber eines Leidens, das man überwinden will, von dem man loskommen will. Umso mehr wird dann das christliche Axiom im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung als eine Zumutung empfunden, beziehungsweise als Herausforderung des Glaubens, wo zunächst einmal ein innerer Weg gegangen werden muss, um den Inhalt dieses Axioms im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung zu verstehen. Also das Heilszeichen des Kreuzes gibt auch für die Christen immer wieder neu Fragen auf, ist Zeichen des Widerspruchs. Fragen begegnen uns, wenn uns das Kreuz persönlich trifft, in schwerer Krankheit, in unheilbarem Leiden, in großen Enttäuschungen, Misserfolgen oder Schicksalsschlägen, in Unglück, Katastrophen und zuletzt natürlich in besonders einschneidender Weise in der Begegnung mit dem eigenen Tod bzw. mit dem Tod anderer. Also das Kreuz enthüllt dem Menschen nur zu deutlich, wer er selber ist und wie schwach er ist, wie sehr er eben dem Leiden unterworfen ist, wie sehr er auch andere Menschen oft leiden lässt und Leiden zufügt. Und dieser menschlichen Wahrheit ins Auge zu blicken, ist natürlich immer schwer. Das Kreuz hält uns Menschen im Grunde einen Spiegel vor Augen. Es erinnert uns daran, wie schwach und dem Leiden unterworfen unsere menschliche Natur ist. Und zugleich stellt es eine beständige Anklage dar gegen alles, was eben auch Menschen kreuzigt, also gegen alle menschliche Bosheit und Sünde. Pilatus hat damals gesagt, als Jesus herausgetreten ist aus dem Prätorium, ecce homo, seht, da ist der Mensch. Das sagte Pilatus zu der wartenden Menge, als der gegeißelte und mit Dornen gekrönte Herr aus dem Prätorium herauskam. Da ist die geschlagene und erniedrigte menschliche Kreatur, hätte er auch sagen können, ihrer Würde beraubt, Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Willkür. Welch ein Lehrstück über das, was einen Menschen treffen, beziehungsweise was Menschen anderen antun können. Und vor dieser Wirklichkeit verschließen wir nur allzu gerne die Augen. In diesem Sinne ist es natürlich leichter, ohne das Kreuz zu leben, das Kreuz zu ignorieren, auszublenden. Aber letzten Endes wird man an der Tatsache des menschlichen Leidens, an der Passion der Menschheit nicht vorbeikommen. Das wäre eine Illusion, das zu glauben. Auch für viele Christen, die es eigentlich schon besser wissen sollten, ist das Kreuz Jesu immer wieder ein Problem. Viele fragen sich, warum hat Gott gerade diesen Weg der Erlösung gewählt und den unschuldigsten aller Menschen, seinen eigenen Sohn, dem grausamen Tod am Kreuz preisgegeben? Warum musste das so sein? Konnte die Erlösung nicht auf schönere, angenehmere Weise geschehen? Ist Gott so rachsüchtig und grausam, dass er einen Sündenbock braucht, ein Opfer, um versöhnt zu werden? Was ist das für eine Vorstellung von Gott? Hier kommen wir wirklich in eine Krise auch unseres Gottesbildes. Viele sind daran schon, sind da in schwere Fragen hineingekommen, aus denen sie zunächst einmal keinen Ausweg fanden. Und das Kreuz konfrontiert uns also mit der Gottesfrage, mit dem Gottesbild, doch damit nicht genug. Vielen ist es auch eine schwere Frage, wie dieses Leiden und Sterben Jesu, dieses einmalige Leiden und Sterben Jesu am Kreuz uns Menschen oder der Menschheit in unserem Leiden und Sterben, in unserer Erfahrung von Schuld, in unserem Tod, wie diese Passion erlösende Wirkung haben kann. Und was heißt das überhaupt? Wir sind erlöst. Und wovon erlöst? Das sind Fragen, denen man sich zunächst einmal stellen muss, wo man in ein tieferes Verständnis hineinwachsen muss, um überhaupt zu begreifen, was da wirklich am Kreuz geschehen ist. Auch innerhalb der Kirche gibt es also aufgrund der genannten Unsicherheiten und Verständnisschwierigkeiten diese Neigung, wie sie der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief schon ausgedrückt hat, nämlich die Neigung, das Kreuz Christi um seine Kraft zu bringen. Das heißt, am Kreuz vorbeizugehen, wie gesagt, es auszublenden, es zu ignorieren. Lieber vertraut man seiner eigenen Gewandtheit und Klugheit als auf die Kraft, die aus der Ohnmacht, der scheinbaren Ohnmacht des Kreuzes kommt. Der heutige Bischof von Augsburg, Bertram Mayer, hat vor vielen Jahren einmal in seinem Buch Lebensbaum, nicht Marterpfahl, folgende Sätze geschrieben. Mag sein, dass die Kirche manchmal unter Kreuzvergessenheit gelitten hat, wenn sie es besser haben wollte als ihr Herr, und sich auf manchen Flirt mit der Welt einließ. Zitat Ende. In solchen Fällen vergisst man offenbar die Worte Jesu: Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister und der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. so im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, Vers 24 bis 25. Das heißt doch mit anderen Worten, wenn wir Nachfolger Jesu Christi sein wollen, wenn wir in seine Nachfolge eintreten als getaufte Christen, dann wird es uns nicht besser gehen als unserem Herrn. Das heißt, wir werden seinen Weg gehen und das bedeutet, dass Nachfolge Christi immer auch Kreuzesnachfolge sein wird, dass wir Anteil erhalten werden an seinem Kreuz und Leiden. Und dass der Platz der Kirche immer auch unter dem Kreuz sein muss. Daran sollte man sich erinnern, gerade auch innerhalb der Kirche, um nicht stolz und arrogant zu werden. Eine Kirche, die das Kreuz evakuieren, also entleeren, um seine Kraft bringen will, die hätte ihr Wesen verleugnet. Denn hinter dem Kreuz steht der Herr selbst, der Gekreuzigte. Und um den geht es und um seine Liebe, um seine Hingabe am Kreuz, durch die wir erlöst wurden. Freilich geraten wir durch die Treue zum Kreuz in Konflikt mit der Weisheit dieser Welt. Darauf hat der Apostel Paulus immer wieder verwiesen. Die Welt lässt sich ihre Pläne eben nicht gern durchkreuzen. In diesem Wort durchkreuzen liegt schon die ganze Spannung drin, dass eben das, was da am Kreuz geschehen ist, diese Hingabe, dieser Gehorsam, des Erlösers, dem Vater gegenüber, dass das eben dem Geist der Welt diametral entgegensteht. Und die Pläne Gottes durchkreuzen einfach oft die Pläne des Menschen. Das Kreuz steht für Gehorsam und Hingabe gegenüber dem Willen Gottes, dessen Pläne meist anders aussehen als die der Menschen. Menschlicher Hochmut, der in maßloser Selbstüberschätzung glaubt, das eigene Leben selbst gestalten zu können, also selbst wie Gott sein zu können, dieser Hochmut wird sich immer gegen das Kreuz stellen. Dabei sollten es die Menschen eigentlich langsam besser wissen. Denn alle Selbstbestimmungs- und Selbsterlösungsversuche des Menschen endeten und enden immer wieder in einer Sackgasse. Der Mensch kann sich auf dem Weg seiner menschlichen Weisheit nicht selbst erlösen. Im Gegenteil. Die geistigen Produkte der Weisen und Klugen unserer Zeit gleiten diesen mehr und mehr aus den Händen. Das wird gerade in unserer Zeit so deutlich, wo die Grenzüberschreitungen immer mehr und immer größer werden, wo der Mensch sich wirklich an die Stelle Gottes stellt und mit dem Leben experimentiert. All diese Dinge entwickeln ihre Eigendynamik und am Ende wird es so sein, wie in diesem Stück mit dem Zauberlehrling, wo der Satz steht, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Das heißt, es wächst dem Menschen über den Kopf das, was er selbst angerichtet hat. Das hat er, entgleitet ihm, das kann er nicht mehr kontrollieren und es richtet sich am Ende gegen ihn selbst, gegen den Erzeuger. Der Mensch darf nicht alles, was er kann. Er muss sein Geschöpfsein wieder akzeptieren. Er muss wieder die Ehrfurcht, den Gehorsam Gott gegenüber lernen. Er muss wieder erkennen, wo sein Platz ist in der Schöpfung. Es bedarf wieder dieser Ehrfurcht und dieses Gehorsams gegenüber Gott, der uns seine Schöpfung nur anvertraut hat, damit wir verantwortungsbewusst mit ihr umgehen. Wer sich auf dem Weg der Kreuzesnachfolge in Glauben und Vertrauen Gott öffnet, wer den Gehorsam nach dem Beispiel Jesu Christi übt und die Hingabe in Liebe lebt, so wie sie der Herr uns vorgelebt hat, der gelangt zur wahren Weisheit, die in der Erkenntnis Gottes und seines Willens für unser Leben besteht. Das hatte der Apostel Paulus längst begriffen, als er den Korinthern schrieb. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer in dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Und der Apostel sagt auch genau, worin diese Verkündigung besteht. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Das lesen wir alles im 1. Korintherbrief im Kapitel 1. Also diese Torheit Gottes, die hat sich im Kreuz, im Geschehen am Kreuz, in der Passion Christi gezeigt. Es war eben nicht der grausame Gott, der durch ein Opfer, ein blutiges Opfer versöhnt werden wollte, sondern es war vielmehr die törichte Liebe dieses Gottes, der sich erniedrigt hat, der sich ganz klein gemacht hat in der Menschwerdung, der als Mensch unter uns Menschen gelebt hat, dieser große, unendliche Gott, der unsere armselige Natur mit seiner Gottheit in Jesus Christus vereinigt hat. Diese Liebe, die uns so ernst genommen hat, dass sie uns dort abgeholt hat, wo wir standen, die unsere armselige Natur, unser Leiden auf sich genommen hat. Diese Liebe ist am Kreuz so stark geworden, dass sie all diese Ursachen des Todes, vor allen Dingen die Sünde, überwunden hat. Das ist die eigentliche Botschaft vom Kreuz, der Sieg der Liebe über die todbringenden Kräfte der Sünde. Und das müssen wir verstanden haben. Wir müssen begriffen haben, wofür das Kreuz steht. Sonst haben wir im Christentum nichts begriffen. Als Getaufte gehören wir ja zu den Berufenen, von denen Paulus gesprochen hat. Und es fragt sich nur, ob wir auch den Mut haben, auch so töricht zu sein. Das heißt, gegen den Strom zu schwimmen, nicht dem gängigen Trend zu folgen, uns nicht an den Zeitgeist anzupassen. Mögen uns doch die Weisen und Wortführer dieser Welt, die Klugen, als Narren betrachten. Wir vertrauen auf die Gnade, die ihre Kraft in der Schwachheit erweist. Wir vertrauen auf die sieghafte Liebe Christi. Folgen wir Paulus, der das Ärgernis des Kreuzes in die Mitte seiner Verkündigung stellt, auch wenn er damit alle vor den Kopf gestoßen hat. Die Kühnheit seiner Predigt vom erlösenden Kreuzestod Christi erwächst aus der Gewissheit seiner Auferstehung. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, schreibt er, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Gottes Weisheit ist es, dass in diesem schmachvollen Tod Jesu das Kreuz zum Zeichen der Befreiung und Erlösung wurde.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Heute unser Thema zum Fest Kreuzerhöhung. Wollen wir auch diese Betrachtung führen zu diesem Fest. Und Pater Gregor Lenzen, er ist Passionist in Eichstätt. Er hat uns schon mit auf den Weg genommen, dieses Kreuzzeichen als ein Zeichen der Liebe, als ein Zeichen der törichten Liebe Gottes zu sehen. Und ja, das Kreuzzeichen ist ein Zeichen des Todes, aber auch ein Zeichen des Lebens. Pater Gregor, ich darf Sie bitten, Ihren zweiten Teil des Vortrags zu halten.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, eines der großen Zeichen der Zeit ist die Sorge um unsere Umwelt. Wir nehmen immer mehr wahr, zum Teil mit großem Schrecken, wie unsere Welt, wie die Natur bedroht ist, die Weltmeere, wie sie verschmutzt werden und die uns umgebende Atmosphäre belastet wird durch entsprechende Ausstöße, CO2 und so weiter. Sie kennen ja die ganze Diskussion und gerade die Jugend nimmt das auch sehr wahr, bevor jetzt alles durch die Corona-Krise überlagert wurde. Da gab es ja zum Beispiel diese Fridays for Future-Demonstrationen, diese Freitagsdemonstrationen der Schüler und der jungen Leute, die einfach zum Ausdruck bringen wollten, dass sie einfach auch in Zukunft noch eine lebenswerte Umwelt haben wollen und dass die Politiker und die Verantwortlichen heute sich doch bitte darum kümmern sollen und entsprechende Resolutionen und Aktionen dann auch starten sollen, um diese Welt, diese Natur, diese Schöpfung zu schützen, weil sich einfach immer mehr auch die Zeichen des Todes in dieser Natur, in dieser Schöpfung breit machen und deutlich werden. Warum ist es nun aber so, dass der Mensch seinen eigenen Lebensraum im Grunde vernichtet? Und zwar aus einem irregeleiteten Herrschaftswahn heraus, wo er einfach die Ressourcen, die Schätze dieser Natur ausbeutet um innerweltlicher Vorteile willen. Woran liegt das? Was wird hier deutlich? Ich meine, all diese gut gemeinten Aktionen und Resolutionen, wie gesagt, auch auf höchster Ebene, sie sind zwar gut gemeint, aber werden die wirklich eine grundlegende Veränderung bringen? Ich denke, wir müssen in diesem Zusammenhang ein Wort, einen Begriff nennen, der in der öffentlichen Diskussion eigentlich in diesem Zusammenhang nicht aufscheint. Und zwar das Wort Sünde. Letzten Endes ist die Wurzel all diesen Übels, all dieser Bedrohung unseres Lebensraumes, die Sünde. Die Sünde des Menschen. Und damit sind wir auch wieder auf einer Ebene, wo es natürlich um Umkehr, um Bekehrung geht. Ohne die also ein wirkliches verändertes Verhalten des Menschen nicht möglich sein wird. Wenn wir nach einer Antwort aus dem Glauben suchen, so stößt man im Grunde auf einen Baum, nämlich den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse im Paradies, wo eben die Ursünde ihren Anfang nahm. Die bekannte Geschichte mit dem Apfel, mit Adam und Eva, hat doch einen sehr ernsten Kern. Denn der Mensch, der, wie schon im vorhergehenden Teil gezeichnet, wie Gott sein will und wollte, aß sich durch seinen Ungehorsam das Verderben von jenem verbotenen Baum, von jenen verbotenen Früchten. Und diese Grundsünde, diese Ursünde Adams, die stört seitdem nicht nur unser Verhältnis zu Gott und den Menschen, sondern auch unser Verhältnis zur Natur. Durch die Sünde ist die Harmonie verloren gegangen, ist ein Riss durch die Schöpfung gegangen. Und es ist letztlich die Macht der Sünde, die unseren menschlichen Lebensraum vernichtet. In letzter Konsequenz. Und da muss man dran gehen, wenn sich wirklich etwas ändern soll. Gott wollte nicht den Tod des Menschen, sondern dass er lebe. Und deshalb dachte er daran, einen neuen Baum aufzurichten. Einen Baum, der unvergängliches Leben hervorbringen sollte und dieses Leben auch garantieren sollte. Und da sind wir beim heutigen Fest, Kreuzerhöhung, denn hier spreche ich vom Kreuzesbaum. In der Präfation des Kreuzerhöhungsfestes heißt es, diesbezüglich vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Das Bild des Kreuzes als Baum, als Lebensbaum, geht auf die Kirchenväter zurück, die im Kreuz Christi diesen neuen Lebensbaum erkannten. Zwar sind seine Äste abgeschlagen, keine Zweige strecken sich mehr von ihm aus, und doch ist dieser scheinbare tote Stamm, dieses Kreuzesholz, zum edlen Baum geworden, zum erwählten Stamm, zum heiligen Kreuz. Venantius Fortunatus dichtete einmal einen herrlichen Hymnus auf das Geheimnis dieses Kreuzesbaumes, in dem es unter anderem heißt: O edler Baum in hehrem Glanz von königlichem Purpurrot, du werter, du erwählter Stamm, du trägst den Lösepreis der Welt. Also wenn wir uns um unsere Umwelt, um die Zukunft unserer Welt Sorge machen, wenn wir unsere Umwelt schützen wollen, dann genügen nicht die gut gemeinten Aktionen, sondern es heißt, sich dann wiederum auf die Frucht des Kreuzesbaumes neu zu besinnen, wenn die Menschheit überleben will. Der Tod Jesu am Kreuz bedeutete eben nicht das Ende, sondern den Durchgang zum eigentlichen neuen Leben, das nur Gott schenken kann. Von daher war dieser Tod am Kreuz der Beginn eines neuen Frühlings für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Wir sagen ja, dass in Christus Gott eine neue Schöpfung gewirkt hat. Das ist tatsächlich geschehen durch die Kraft seiner Liebe, die ihn aufs Kreuz hinaufgeführt hat und die ihn Tod und alle todbringenden Mächte überwinden ließen. Aus dem toten Holz des Kreuzes trieben, wenn wir so im Bild bleiben wollen, die Blätter des ewigen Lebens, das der Herr uns durch seine Liebe erworben hat. Die Frucht vom Baum des Kreuzes ist daher in Wahrheit das Leben der Welt. Angesichts der heutigen Bedrohung menschlichen Lebens und menschlichen Lebensraumes ist es daher notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Baum des Lebens, und das heißt zum Kreuz zurückzukehren, sich der Botschaft des Kreuzes wieder zu öffnen. Der moderne Mensch unserer Tage wird erst dann aus seinem ungesteuerten Ausbeutungs- und Herrschaftswahn aufwachen, wenn er wieder lernt, aus den Quellen zu schöpfen, die am Fuß des Kreuzes entspringen. Wenn er sich wieder als Glied einer Schöpfung erkennt, die immer noch der Erlösung bedarf, die immer noch, wie es in der Schrift heißt, in Geburtswehen liegt, aufgrund der Sünde. Und die Sünde als die Quelle des Todes, die wird nur überwunden in Jesus Christus und durch die Vereinigung mit seiner Liebe. Und dafür steht das Kreuz. Das Kreuz ist also das einzig wahre Zeichen des Lebens und der Hoffnung inmitten so vieler Lehrer, Programme, Willensbekundungen und Parolen. Das wusste schon Venantius Fortunatus, als er in dem schon zitierten Hymnus die Worte fand: O Crux Ave, o heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einzige Hoffnung dieser Welt. Unser Herr Jesus Christus hat, wie es im Schlussgebet der heutigen Messe, Festmesse heißt, am Holz des Kreuzes der Welt das ewige Leben erworben. Dieser Spur sollen wir folgen. Deswegen ist es so notwendig, nicht am Kreuz sich vorbeidrücken zu wollen oder das Kreuz zu entleeren, das Kreuz zu ignorieren, sondern der Weg zum Leben führt mitten durch das Kreuz, mitten durch die Kreuzerfahrung Jesu Christi, der durch seine Liebeshingabe all diese todbringenden Kräfte überwunden hat. Dort, wo menschliches Leid, ob unschuldig oder aus einer persönlichen Schuld herauskommend, dort, wo menschliches Leid in Berührung kommt mit dieser Frucht des Kreuzes, mit dieser Erlöserliebe unseres Heilands, dort wird der Mensch heil. Dort erfährt er Befreiung und Erlösung. Und deswegen sollte jeder Mensch, der am Leben und an einer lebenswerten Zukunft und Umwelt interessiert ist, das Kreuz in seinem persönlichen Alltag erhöhen.
Heiliges Kreuz sei hochverehrt, hat es
Vielen Dank, Pater Gregor Lenzen, für Ihren Vortrag zu diesem Thema Betrachtung zum Festkreuzerhöhung. Das Kreuz als ein Zeichen des Skandals, als ein Kreuz mit dem Kreuz wird zum Siegeszeichen, wird zum Baum des Lebens erhöht. Vor 1700 Jahren knapp ist dieses Fest gegründet worden, als man das Kreuz wiedergefunden hat und erhöht hat. Und heute wird es noch gefeiert. Man merkt, Sie sind Passionist. Sie haben sich mit der Passion, mit dem Kreuz tief beschäftigt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Nun möchten wir gerne noch die Möglichkeit nutzen, mit Ihnen ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Liebe Hörer und Hörer, wenn Sie Fragen haben an Pater Gregor Lenzen, gerne zu seinem Vortrag, zu diesem Thema Festkreuzerhöhung unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Ich wiederhole: 089 517 008 008. Pater Gregor, Sie haben es ja angesprochen, das Kreuz als Zeichen, an dem man sich auch reiben kann oder an dem sich gerieben wird. Es ist ja unterschiedlich, ob man das Kreuz darstellt mit Korpus oder ohne Korpus, oder wie es beim berühmten Kreuz von Sant'Andiamo von Franziskus ist: am Kreuz sehe ich den lebendigen Jesus mit offenen Augen. Das ist natürlich schon noch auch ein spiritueller Unterschied, ob ich das Kreuz betrachte mit Korpus oder ohne Korpus. Weil manche sagen dann, ja, wenn ich jetzt ohne Korpus betrachte, dann ist Jesus schon auferstanden. Wenn ich mit Korpus betrachte, dann ist er noch im Leiden drin.
Das glaube ich, kann man so nicht sagen, weil das Kreuz steht nun einmal für das Kreuz. Die Auferstehung ist etwas anderes. Also auch wenn man, wie es ja auch immer wieder geschieht, Kreuze so mit Regenbogenfarben bemalt und mit Sonne und Mond und so. Ich denke, man sollte dem Kreuz nicht seine eigentliche Aussagekraft nehmen, wofür es wirklich steht, nämlich für die Überwindung von Leiden und Tod. Und das soll man doch auch beim Namen nennen, denn das ist ja nun mal unsere menschliche Wirklichkeit. Das Kreuz steht eben gerade für die Tatsache, dass Gott uns dort abgeholt hat, wo wir stehen, dass er uns eben ernst nimmt in unserer menschlichen Verfassung, in unserer Conditio Humana, wie man das auf Lateinisch sagt. Also ich denke, ob mit oder ohne Korpus, das Kreuz ist immer das Kreuz. Und ich finde es noch besser mit Korpus natürlich, also mit dem gekreuzigten Christus, weil da noch mehr darauf hingewiesen wird, wer hier für uns gelitten hat und wer diesen Weg für uns gegangen ist.
Okay, ganz herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Unsere erste Hörerin haben wir in der Leitung, Frau Ehlert aus Velbert-Neviges. Grüß Gott, Frau Ehlert.
Grüß Gott, Herr Pater Lenzen.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Also, die haben ins Schwarze getroffen bei dieser Sendung. Ich komme aus Ostpreußen, aus Liebstadt. Da bin ich getauft worden. Meine Kirche hat Kreuzerhöhung als Patrozinium. Und ich musste jetzt einfach anrufen,
ja,
und Ihnen danken für diese Brücke. Und da sind jetzt in Liebstadt Ostpreußen, da wirken jetzt Segensreichen die Franziskaner. Die haben die Pfarrei übernommen.
Sehr gut.
Und das ist auch meine Taufkirche.
Ja, wunderbar. Und die Franziskaner haben ja auch eine besondere Beziehung zum Kreuz. Nicht? Das ist ja, Franziskus hat ja die Kreuzesmale, die Wundmale in seinem eigenen Fleisch getragen, war auch ein großer Liebhaber des Kreuzes.
Ganz herzlichen Dank, Frau Ehlert. Und ich darf noch Frau Henning begrüßen. Grüß Gott, Frau Henning.
Ja, grüß Gott. Ich wollte Herrn Pater Lenzen fragen, wie es denn möglich ist, dass es mittlerweile so viele Theologen gibt, die den Erlösertod Christi nicht anerkennen. Also einfach sagen, das ist nicht wahr. Und weil Sie jetzt gerade eben von den Franziskanern geredet haben, ich habe ein Buch mir gekauft von einem sehr bekannten Franziskaner. Das habe ich natürlich dann nicht mehr gelesen, wo er sagt, wir Franziskaner glauben nicht an einen Opfertod Jesu. Da habe ich mir gedacht, dein armer Ordensvater, der würde sich jetzt im Grab umdrehen, wenn er das hören würde oder lesen würde.
Ja.
Also es ist einfach unglaublich. Und wenn dann Menschen, die vielleicht nicht so fest im Glauben stehen, solche Äußerungen lesen oder hören, also da fragt man sich doch, wie ist denn so etwas möglich?
Ja, es gibt viel, viel Verwirrung, nennen wir es mal so. Viel Verwirrung auch unter den Weisen und Klugen, das haben wir ja von Paulus schon gehört, ja. Aber gerade die Franziskaner, die ja dem armen, gekreuzigten Christus, dem nackten Christus in dieser Welt eigentlich besonders nachfolgen wollten, die sollten es besser wissen. Aber dieser eine Franziskaner, der kann natürlich nicht für alle Franziskaner sprechen. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass er nicht einfach alle hier mit einschließen kann, auch wenn er das tut. Aber leider ist es so, dass es eben viele Verständnisschwierigkeiten auch unter Theologen gibt im Blick auf das Kreuz und auf die Passion Jesu. Es hängt auch zum Teil mit der Leugnung der Gottheit Jesu zusammen, ja. Wenn man Jesus vor allen Dingen als Menschen sieht, als den Jesus von Nazareth, der dann eben auch diesen Kreuzestod stirbt, wie ihn ja viele andere auch gestorben sind. Also es gab ja, wie gesagt, es war ein Hinrichtungsakt der Römer und da sind einige, viele gekreuzigt worden, die auch diese Qualen, körperlichen Qualen aushalten mussten wie Jesus. Nur das hätte also keinen Unterschied gemacht, ja, wenn Jesus einfach nur auch ein Mensch gewesen wäre, der auch gekreuzigt worden wäre. Aber der Unterschied war eben, dass er Sohn Gottes war und dass er als Sohn Gottes die Sünde der Welt und das Leid der Menschheit in sich hineinnehmen konnte und auf das Kreuzesholz hinauftragen konnte. Und dass er in seiner Person gleichsam diesen Sieg, diese Überwindung vollziehen konnte, das konnte nur Gott selber machen, nicht? In seinem Sohn. Deswegen ist es, wenn wir den Erlösungstod Jesu ernst nehmen wollen, dann geht es auch nur, wenn wir an die Gottheit Jesu glauben. Das hängt unmittelbar zusammen.
Vielen Dank, Frau Hennig, für Ihren Anruf und dass wir das nochmal verdeutlichen konnten. Pater Gregor Lenzen, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, jetzt auch für die Antworten, für die Klärungen, Vertiefungen zum Thema Kreuz und Kreuzerhöhung. Ganz herzlichen Dank für alle, die jetzt angerufen haben. Manche haben es dann nicht mehr durchgeschafft, aber schön, dass Sie so bei uns sind und mit uns verbunden sind. Pater Gregor, ich darf Sie gleich noch bitten, zum Abschluss der Sendung ein Segensgebet zu sprechen. Ich möchte aber die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, die Sendung wird wie immer aufgezeichnet. Sie können im Internet sie nachhören per Radio Horeb unter horeb.org. In der Mediathek unter der Spiritualität vom heutigen Datum. Sie wird auch immer wieder mal wiederholt, auch morgen früh um 5 Uhr. Oder Sie bestellen Sie eine CD beim CD-Dienst. Das ist die 08328 921 120. 08328 921 120. Um das nochmal, also diesen tiefen Vortrag über das Kreuz nochmal anzuhören. Das ist die Möglichkeit für Sie. Pater Gregor, nun darf ich Sie bitten, mit uns gemeinsam die Sendung abzuschließen.
Ja. Durch die Kraft des Heiligen Kreuzes segne und behüte euch und bewahre euch vor allem Bösen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Gregor Lenzen.
Gerne.
Und auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen gerade zu diesem Fest Kreuzerhöhung wirklich eine tiefere Sicht des Kreuzes als ein Zeichen des Sieges, als ein Zeichen des Lebens vermittelt. Das würde mich freuen. Ich darf mich verabschieden, Ihr Bodo Klose.